den Predigtext lese, möchte ich noch ganz kurz zwei Dinge sagen. Und zwar zum einen ist heute das erste Mal, dass wir diesen Gottesdienst und die Predigt vor allem auf Farsi übersetzen werden. Das heißt, wenn ihr Said dort hinten auf der Bank mit einem Mikro seht und ihn vielleicht auch ab und zu ein bisschen hört, dann liegt das daran. Und ich hoffe, das klappt hier mit der Übersetzung sehr gut. Und dann freue ich mich sehr, dass Costa heute hier bei uns ist, um die Predigt zu halten. Costa, wer ihn nicht kennt, ist Pastor im Berlin-Projekt, einer Gemeinde, die hauptsächlich in Mitte, Prenzlauer Berg und Kreuzberg aktiv ist und mit der wir freundschaftlich verbunden sind. Und ich freue mich auf die Predigt von Costa gleich. Und jetzt lese ich uns den Predigttext aus Jona 1. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, rufe zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit Fragen. Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn: Wie konntest du das tun?
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein und mit euch diesen Einstieg zu machen in dieses Buch Jona, das euch in den nächsten Wochen einfach die ganze Zeit noch beschäftigen wird. Und ich spreche mal noch ein Gebet vorher. Himmlischer Vater, danke, dass wir uns jetzt mit diesem alten Text beschäftigen können und du weißt, was die einzelnen Situationen so in unserem Leben und Lebenssituation ist, und ich bitte dich, dass du das einfach in unsere Zeit übersetzt, in unsere Situation und einfach die Schnittmengen aufzeigst und ja mit diesem Text und uns irgendwie gedanklich weiterbringst auf unserer Suche nach dir, in unserer Beschäftigung mit dir. Amen. Dieses Buch Jona besteht aus 4 Kapiteln. Es ist relativ kurz und auch relativ bekannt und doch stecken da, denke ich, einige sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte sind, die da drin, die auch neu sind, beziehungsweise die uns neue Aspekte geben, um es für uns weiterzudenken und die uns auch in unserer persönlichen Beschäftigung mit dem Glauben weiterbringen können. Es gibt in diesem Buch 2 grobe Anliegen, ein eigentliches, ursprüngliches Anliegen und eins, das sich daraus entwickelt und so in den Vordergrund drängt. Und diese beiden Anliegen werden auch die ganze Zeit irgendwie sichtbar durch das ganze Buch hindurch und werden in der Serie immer wieder mal so aufkommen. In den ersten Sätzen von diesem Text klingt das eigentliche Anliegen an und das lautet Ninive. Ja? Um diese Stadt, diese Großstadt geht's eigentlich. Das andere Anliegen, das sich darin in den Vordergrund drängen, das ist Jona. Eigentlich geht es aber um Ninive, eine Weltmetropole, jedenfalls in der Welt, die damals in der Region und der Zeit als Welt gesehen wurde. Das erste Anliegen dieses Buches Jona, mit dem Titel Jona, ist eigentlich gar nicht Jona, sondern diese Stadt. Ich werde mich entlanghangeln an 3 Themen, die auch so aufpoppen im Text. Es geht zuerst mal um das angedrohte Strafgericht. Dann geht es um den geflüchteten Jona und um den gnädigen Gott. Was das Anliegen Gottes für diese Stadt ist, das wirkt im ersten Lesen extrem, scharf, streng. Ja? Wenn wir nur diesen Vers 2 in dem Text lesen, dann klingt das absolut krass. Der Auftrag an Jona lautet, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Ich denke, die Reaktion aus unserer Sicht, jedenfalls von den meisten aus unserer deutschen Sicht, aus unserem kulturellen Hintergrund, die assoziieren so Worte wie, das ist doch also absurd, ja, das ist doch mittelalterliches Denken, Strafgericht, irgendwie barbarisch, das ist irgendwie schlimm, ja. Oder vielleicht auch, wenn man das mit einer eigenen Geschichte verbindet oder von Freunden gehört hat, klingt die böse große Stadt von irgendwelchen verängstigten Verwandten, die sagen, oh, in dieser verruchten Stadt Berlin bist du jetzt so, da passiert ja bestimmt nichts Gutes. Also irgendwie so ein komisches Denken. Wir müssen allerdings zwei Dinge bei diesem Satz bedenken. Das erste ist, im Verlauf des Buches sieht man, dass Gott nicht einfach eine Lust an Gewalt hat oder willkürlich brutal ist. Denn die Menschen, werden wir sehen, die Menschen in der Stadt werden sich verändern und dann zieht Gott seine Androhung von Strafe zurück. Jona wird das dann später so formulieren, ich wusste es doch, du Gott bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Also wenn wir hier etwas von Strafgericht lesen, kann das nicht irgendwie blutrünstige, willkürliche Rache sein. Das ist eine wichtige Ergänzung, die wir zu dieser Androhung von Strafgericht wissen müssen. Und zweitens müssen wir bei den Worten bedenken, dass die meisten Anweisungen Gottes in etwa dieselben Ziele beinhalten, wie die meisten Ziele auch von Religionskritikern oder von denen von uns, die dem christlichen Glauben einfach skeptisch gegenüberstehen. Klar, deckt sich nicht alles, aber Glaubenskritiker und auch die Bibel haben denselben Anspruch, wenn es um eine Art Nächstenliebe geht, wenn es um das Miteinander in der Welt geht, wenn es um die Menschlichkeit und dass das Leben gelingt und um Gesundheit und heilsame Beziehungen. Das gleiche Streben. Das bedeutet, dass wenn hier steht, ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind, oder wenn später in Kapitel 3 steht, wie später die Bewohner von Ninive sagen werden, alle sollen hier von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun, dann wird da wirklich Boshaftes passiert sein. Und Unterdrückung und Ungerechtigkeiten. Also gute Gründe, da was dagegen zu tun und einzuschreiten. Und das eben vor Gericht zu bringen, auch wenn wir nicht zuerst an Gottes Strafgericht denken, sondern eher an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Aber der Ansatz ist derselbe. Also es muss wirklich Ungerechtigkeit passiert sein. Alexander von Schönburg ist der Autor eines Hörbuchs, das ich gerade höre. Es trägt den Titel Weltgeschichte to go. Vielleicht habt ihr auch davon gehört oder es selber schon gehört. Das ist irgendwie, wird mir bei iTunes ständig als Tipp angezeigt und jetzt habe ich mich mal drauf eingelassen. Im dritten Kapitel geht es um die wichtigsten Städte der Welt und da kommt dann erst Babylon vor und danach steht Folgendes, ich lese euch das vor. Die Babylonier wichen den Assyrern. Ihr Imperium war das erste mit systematisch organisierter Beamtenschaft, Armee und Hofstaat. Ihr New York heißt Ninive. Sie müssen von einer unfassbaren Grausamkeit gewesen sein. Zu ihren Kulten gehörten Menschenopfer, genauer Kinderopfer. Sie praktizierten schon damals eine Strategie, wie sie auch Stalin im 20. Jahrhundert verfolgte. Sie deportierten ganze Völker, um sie zu versklaven. Nur waren sie besser in Schach zu halten. Ganz interessant, aus diesem Buch Weltgeschichte to go. Also Ninive ist Teil des heutigen Mosul im Norden vom Irak gelegen, als der sogenannte Islamische Staat letztes Jahr dort in dieser Stadt herrschte, gab es Aufschreie in der ganzen Welt, dort doch quasi Gericht zu halten. Es kann nicht sein, was da in dieser schlimmen Stadt passiert. Ganz interessante Parallelen. Also Gottes Anliegen ist doch eigentlich richtig und wichtig und gut, oder? Aber noch mehr. Es gibt eine Stelle in der Bibel, als sich das Volk Israel im Land Kanaan ausgebreitet hatte, da hat Gott dem Mose die Anweisung gegeben, einige Städte als Zufluchtsstädte auszuwählen, die auch in der Bibel Freistädte genannt werden. In diese Städte sollte man fliehen können, wenn man aus Versehen einen Totschlag begangen hat und dann Rache befürchtete, eben bevor ein Gericht zu diesem Fall Stellung beziehen konnte. Das ist irgendwie ein schöner und ein wichtiger Gedanke, den Gott auf jeden Fall für einige, interessanterweise Städte, Zufluchtsstädte, so hatte. Also wenn Gott hier bei Ninive von Bösartigkeiten spricht, die er nicht mehr aushält, dann ist vielleicht auch gemeint, dass Menschen dort Zuflucht vor Rache gesucht hatten, die ihnen aber nicht gewährt wurden. Laut Gottes Idee sollen Städte auch Zuflucht gewähren. Und ich versuche das an der Stelle mal zu uns herzuholen. Ich denke, das gibt ganz hilfreiche, wichtige Impulse für uns Großstädter heute. Ich denke nicht, dass es hier die Frage nach so allgemeinen Boshaftigkeiten im Vordergrund stehen, sondern die Frage danach, geben wir eigentlich Menschen Zuflucht, die Zuflucht brauchen? Und Zuflucht braucht man ja in vielerlei Hinsicht. Ja. Ich denke, mir kommen vor allem so zwei Arten von Zuflucht in den Sinn, die wir gerne einfach ergänzen können. Zuflucht für Menschen, die so grob gesagt soziale Herausforderungen haben, die Asyl suchen, Wohnungsnot haben, Frauenhäuser brauchen, um da unterschlupfen zu können. Also geben wir Berliner Menschen in dieser Art Zuflucht. Und dann gibt es aber auch Zuflucht für Menschen, die aus familiären oder religiösen oder gesellschaftlichen Zwängen und Engen fliehen und eben hier in Berlin eine Annahme suchen oder Respekt suchen oder eine Wertschätzung oder ein Anerkanntsein, vielleicht auch eine Freiheit, eben schon auch eine Art von Zuflucht. Und Berlin kann das bieten und bietet es ja auch in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, dass wir trotzdem auch immer wieder Teil des Problems sind, wo wir genau das nicht gewähren. Das ist mal interessant für uns zum Weiterdenken. Wo geben wir Menschen eigentlich eine Zuflucht? Ich gehe weiter im Text. Ich habe euch an das eigentliche, das ursprüngliche Anliegen dieses Buches erinnert. Ja, Gott ging es um die Stadt Ninive, zwar mit Androhung von Strafe, aber eigentlich wollte er, dass die Bewohner dieser Stadt ihr Handeln überdenken, sie sich verändern, ihre Ungerechtigkeiten stoppen. Er wollte, dass diese Stadt eigentlich zu einer schönen Stadt wird, zu einer bewohnbaren Stadt, zu einer, in der die Menschen harmonisch miteinander einfach auskommen konnten, die auch Zuflucht gewährten. Auch interessanterweise eine Stadt hat er sich gewünscht, in der die Menschen ein Verständnis von Gott bekamen, das ihren negativen Klischees über Gott widersprach. Also ein Verständnis von Gott, das ihnen Hoffnung gab und einen positiven, lebenszugewandten Glauben. Ich denke, ich interpretiere da nicht zu viel rein, denn in Kapitel 4 lesen wir, dass die Leute dann später wörtlich sagten, sie setzten ihre Hoffnung auf Gott. Das war das Ziel. Aber dazu mehr in den nächsten Wochen. Also jedenfalls, als diese Veränderung passiert, als dieses Anliegen umgesetzt wird, dann ist Gott zufrieden. Das eigentliche Anliegen, Liebe für diese Stadt. So, an der Stelle wird es jetzt spannend. Auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen, ich sage es mal ganz platt, verändert Gott einen komischen Christen. Oder schöner ausgedrückt, auf dem Weg, dieses Anliegen zu erreichen, die heidnische Stadt, die Gott vergessen hatte, in der Ungerechtigkeit passierte, arbeitet Gott an dem Herzen eines erfahrenen, gläubigen Menschen. Arbeitet Gott an einem gläubigen Menschen, der, anders als die Bürger von Ninive, aber doch in einer ganz ähnlichen Richtung, Gottes Schönheit vergessen hatte. Der seine Hoffnung nicht mehr wirklich auf Gott gesetzt hatte. Das ist eigentlich ein spannender Gedanke. Auf dem Weg, Menschen zu erreichen, die Ungerechtigkeit machten, wirkt Gott an einem gläubigen Menschen, der eigentlich genauso Ungerechtigkeit in sich hatte, weniger offensichtlich Ungerechtigkeiten tat, aber dafür mehr in sich trug und dachte und wünschte. Und das will ich im nächsten Punkt ein bisschen konkreter machen. Also Jona bekam diesen Auftrag und was machte er dann? Er machte sich tatsächlich auf den Weg, allerdings in die völlig entgegengesetzte Richtung. Hier in dieser Bibelübersetzung, der Guten Nachricht-Übersetzung, ist mit angegeben, dass der Ort Tarschisch in Spanien lag. Das nimmt man an. Man nimmt an, dass es ein Ort an der genau der anderen Seite des Mittelmeers war. Ninive lag, wie gesagt, im nördlichen Irak, von Palästina aus gesehen, in die absolut andere Richtung. Wirklich diametral entgegen. Jona geht nach Jaffo, das heutige Jaffa, der südliche Teil von Tel Aviv. So, meine Frage ist jetzt, warum macht Jona das? Warum läuft der weg? Können wir diese Frage beantworten, warum Jona so handelt? Zuerst mag man meinen, dass es Angst gewesen ist, denn wie gesagt, Ninive war nicht irgendein Städtchen, das war die Weltmetropole New York der damaligen Zeit, eine ausgesprochen große Stadt. Dazu eben, wie gesagt, gehört zum Reich der Assyrer, oft feindlich gegenüber dem Volk Israel eingestellt. Außerdem wusste Jona, dass da viel Unrecht passierte. Ich meine, wir müssen uns nur vorstellen, dass Gott würde uns nach Mosul schicken, heute nicht mehr von dem IS besetzt, aber dafür aktuell ganz extrem spannungsvoll, jetzt nach dem Referendum der Kurden. Also alle Flüge dorthin in diese Stadt sind gerade gestrichen. Angst fände ich schon verständlich bei so einem Auftrag. Aber das war nicht der Grund für Jonas Weglaufen. In Kapitel 4, wie gesagt, es folgt in den nächsten Wochen, das nochmal genauer, da sagt Jona den Grund, sehr interessant. Und zwar steht dort, dass Jona sagt, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen, das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Das war der Grund für Jona. Jona wollte diese Nachricht der Gnade und der Vergebung und Gottes Liebe nicht predigen. Er wollte, dass die Bewohner von Ninive Strafe kriegen, beziehungsweise, dass sie in ihr eigenes Unglück hineinlaufen, dass sie selbst zu spüren bekommen, was sie austeilen. Jona wollte diesen Fremden oder diesen Gemeinen kein Erbarmen und Vergebung und Mitgefühl geben. Das ist interessant, oder? Das ist eine Art Rassismus, würde ich sagen. Eine Ablehnung einer fremden Gruppe oder einfach eine Abgrenzung oder ein Elite-Denken. Die sollen nicht das Gute erfahren, was ich erfahren habe. Oder es darf doch nicht das Gleiche für alle gelten, wenn ich mir was erarbeitet habe. Ich habe doch mehr verdient. Können wir das nachvollziehen? Können darüber mal so kurz nachdenken? So eine Abgrenzung gibt es ja in ganz verschiedenen Formen. Ablehnung des Fremden, von fremder Sprache, fremder Gewohnheiten, fremder Kulturen. Ablehnung von Intellektuellen habe ich lustigerweise erlebt, als ich im Studium war, im Fußballverein und da in die umliegenden Dörfer gefahren bin und die uns immer als Studenten beschimpft hatten. Fand ich auch interessant. Andersrum genauso, Ablehnung oder eine Überheblichkeit gegenüber Menschen, die Arbeit machen, in denen man nicht nachdenken muss. Ablehnung von Politikern oder Machthabern. Ablehnung von genau diesen Kritikern. Und ich denke, dass jeder von uns in der Gefahr steht, immer wieder andere Gruppen hier in der Stadt oder unseren Nachbarschaften als irgendwie weniger zu empfinden, zu belächeln, nicht ganz ernst zu nehmen. Mindestens froh zu sein, dass ich nicht so bin. Über so ein Ignorieren, ob es dem anderen gut geht oder nicht, bis hin zum Denken, das hat der doch auch schon so verdient. Und bei Jona spielte noch ein wichtiger Aspekt mit rein, und zwar, dass er als gläubiger Mensch, der er ja war, obwohl er Gottes Auftrag hier nicht ausführt, dass er sich über seine Moral, sein so ein gutes Leben identifizierte. Und es gerade das war, worin die Einwohner von Ninive eben nicht gut waren. Das ist ein Bereich, wo alle gläubigen Menschen in einer Gefahr stehen. In Jonas Herzen war Selbstgerechtigkeit. Und das bedeutet, dass er so sehr auf sich selbst und auf seine gute Moral fokussiert war, dass er darüber andere nicht nur ignorierte, sondern sogar verachtete, wenn sie seine Werte nicht teilten oder seine Moral nichts abgewinnen konnten. Oder anders gesagt, in Jonas Herz, im Herz dieses Mannes, der eigentlich eine Beziehung zu Gott hatte, eigentlich ja, da war etwas quasi verrutscht. In seinem Herzen war etwas verrutscht, weg von Nächstenliebe, was doch eigentlich unseren Glauben ausmachen sollte, hin zu einer Verurteilung von anderen. Also er war blind für diese Ungerechtigkeit, die sich da in seinem eigenen Herzen irgendwie ausgebreitet hatte. Und ich musste da an diesen Satz von Jesus denken, der mal sagte, man sollte zuerst den Balken im eigenen Auge entfernen, bevor man den Splitter im Auge des anderen ziehen will. Jona war so voller Verachtung über die Ungerechtigkeiten der Menschen von Ninive, dass er die eigene Ungerechtigkeit in seinem eigenen Herzen nicht mehr wahrnehmen konnte. Und das hat wahnsinnige Folgen, gravierende Folgen. Denn Jona war nicht fähig, Gnade zu predigen. Jona konnte den Menschen in Ninive nichts von einem barmherzigen Gott sagen, weil er selbst nicht barmherzig mit sich selbst war. Er war sich selbst irgendwie entfremdet. Und sowas nimmt fatale Ausmaße. Die Einwohner von Ninive, wir werden das später sehen, sie waren offen für Veränderungen. Aber sie brauchten jemanden, der ihnen dabei half, das wahrzunehmen. Und Jona wollte diese Chance quasi vertun, weil er so sehr mit sich selbst beschäftigt war. Krasse Folgen. Und ich übertrage das mal an uns. Christen, die theoretisch anderen Menschen von Gottes Liebe und Gottes Weite erzählen wollen, dabei aber kein so ein Verständnis von Gottes Gnade haben, dass sie selbst angenommen sind aus einer reinen Gnade, einfach weil Gott uns liebt, die erreichen oft genau das Gegenteil. Denn was sie leben, ist ein unattraktives, ein verzerrtes Bild von Gott. Als ginge es Gott doch um das reine Gutsein des Menschen, um die Moral. Als wäre doch ein Gott ein zerstörerischer Gott, anstatt ein liebevoller Gott. Als wäre doch ein enger Gott, anstatt ein Gott, der Weite schenken will. Also wenn wir Christen unseren Glauben teilen, aber immer so eine Verurteilung mitschwimmt, dann machen wir mehr kaputt, als dass wir verbinden. Und Gott, wie reagiert der auf Selbstgerechtigkeit, die ihn vergessen hat? Das ist mein dritter Punkt noch. Gott bleibt da dran. Gott bleibt hartnäckig. Interessanterweise lässt Gott den Jona nicht einfach laufen, sondern bleibt an ihm dran, trotz seines so harten Herzens. Erst dieses recht drastische Mittel, der Sturm auf hoher See, der weicht Jonas Herz letztlich auf. Erst im Sturm wird Jona ehrlich. In Vers 10 sehen wir, dass Jona da ehrlich wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das erste Mal war, dass er sich wirklich da eingesteht, was er da gerade eigentlich macht. Das ist jetzt hineininterpretiert, reingedacht, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass der sich nicht zu Hause erst mit guten Freunden besprochen hatte, welche Entscheidung er denn jetzt treffen soll, ob er auf Gott hören soll oder nicht. Meistens läuft das doch irgendwie anders. Da sind so ein paar Gedanken, bei ihm auch so eine innere Wut irgendwie. Man träumt sich so woanders hin, den Tag träumen. Aber man geht mal zum Hafen spazieren. Ach, das ist ein Schiff, bezahlt, ohne super nachzudenken. Und schon ist man auf der Reise. Dann erst auf diesem Boot und gezwungen vom Unwetter wird er ehrlich gegenüber anderen. Wohl auch erstmals ehrlich gegenüber sich selbst. Da steht, er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Ein Eingeständnis seiner Selbstgerechtigkeit, also ein Bekenntnis dieses sonst so eigentlich gläubigen, sicherlich in vielerlei Hinsicht vorbildlichen Menschen, dass er vor Gott geflohen ist. Und dieser Punkt wird zu einem Wendepunkt für ihn. Ab da nimmt die Geschichte eine Wendung, die letztendlich tatsächlich in Ninive endet, mit einer großen Stadt, die von ihrer Ungerechtigkeit sich abwendet. Und das sind so zwei wichtige Punkte, ich denke, die auch für uns typisch sind und noch wichtig sind. Es sind häufig die Momente in unserem Leben, in denen wir uns eigentlich fühlen, als wären wir in so einem Sturm. Ja, die Momente, in denen wir leichter ehrlich werden vor uns selbst und auch Gott neu in den Blick bekommen. Wann passiert es schon mal, dass bei jemandem wirklich alles super gut läuft, keine Probleme, man der Überflieger ist und so dann plötzlich nach Gott fragt? Passiert aber eher weniger. Meistens sind es Momente der Sorge, der Angst, wo wir uns unserer Begrenztheit absolut bewusst werden. Sie spüren, wenn wir ins Nachdenken kommen, auch eben über Gott ins Nachdenken kommen und über uns selbst. Von daher denke ich, wenn jemand von euch gerade in so einem Sturm steckt vielleicht oder den Ausweg aus der Situation echt nicht vor Augen hat, es kann sein, dass Gott ausgerechnet diese bedrohliche Situation gebraucht. Und ich denke, dass Gott alle Stürme unseres Lebens unabhängig von einer Sinn- oder Nicht-Sinn-Frage in dem Ganzen, dass er unabhängig davon diese Stimme gebrauchen möchte, um unsere Beziehung mit ihm zu vertiefen. Das ist der eine Punkt, der uns, denke ich, verbindet mit Jona. Und der andere ist auch was Typisches. Momente des Ehrlichwerdens vor Gott sind Wendepunkte im Leben. Als ich vor längerer Zeit in einem Café das Kinky-Magazin durchgeblättert hatte, fiel mir dieses Vorwort auf. Ich habe euch das auch vorne in dem Hefter abgedruckt, aber ich lese da nur so einen Satz daraus vor. Der Titel dieses Hefts war Urban oder Urban. Und dann gibt es ein paar ironische Sätze über Stadt und Urbanität. Und mittendrin dieser Satz, wenn man nicht einmal so richtig in Berlin gescheitert ist, zählt man nichts. Es war schon so ein bisschen so ein kleiner Seitenhieb auf unsere Stadt. Und doch hat dieser Satz mich irgendwie aufhorchen lassen. Und ich finde, dass der sehr zu unserem Thema hier passt. Scheitern ist das, was niemand will, ja, sich niemand wünscht. Und darüber zu sprechen oder es uns einzugestehen, es würde ja viel bei anderen auch öffnen und es fällt uns trotzdem so schwer. Aber wir sehen es hier bei Jona, dass das ein einschneidender Wendepunkt war, als er sich eingestand, dass er gescheitert war. Nicht in Berlin gescheitert, aber dass er bei seinem Vorhaben gescheitert war, besser zu sein als andere Menschen. Es war genauso viel Ungerechtigkeit in seinem Herzen wie quasi in den Händen von diesen Menschen in Ninive. Und ich formuliere das mal weiter für uns. Es wird zu einem Wendepunkt, wenn wir uns eingestehen, dass wir gescheitert sind bei unserem Vorhaben, besser zu sein als andere Menschen in der Stadt, moralischer zu sein. Dass wir genauso wie alle anderen oder genauso wie die, die wir vielleicht als ausgrenzend empfinden, dass wir genau so ausgrenzen, immer wieder. Das nächste, was Gott macht, ist hier nur angedeutet. Es kommt später im Text nochmal ausführlicher. Es ist Liebe, die hinter den stürmischen Wellen wartet. Liebe hinter den Wellen. Jona wurde später ins Meer geworfen, kam aber, und das ist eine völlig verrückte Geschichte und sehr, sehr wundersam, er kam nicht ums Leben, sondern überlebte im Bauch eines Fisches. Jahrhunderte später würde Jesus genau diese Geschichte aufgreifen, um etwas von sich selbst zu erklären. Das steht dann im Neuen Testament in Matthäus 12. Dann kamen Menschen zu Jesus und sagten, es fällt uns schwer, an dich zu glauben. Du bist ja auch so einer von uns quasi. Kannst du uns nicht ein Wunder schenken, dass wir dir vertrauen können? Und Jesus sagte da, das Wunder habt ihr gehabt. Denkt doch mal an Jona und wie er durch ein Wunder nach 3 Tagen im Meer überlebte. Und dann sagte er, genauso wird auch der Menschensohn, und das, damit meint er sich selbst, genauso wird der Menschensohn 3 Tage in den Tiefen der Erde sein. Heute wissen wir, was er damit meinte. Jesu Tod und Jesu Auferstehung sind unsere Grundlage dafür, dass wir nicht mehr Gottes Strafgerichte erleben müssen, trotz unserer Ungerechtigkeiten. Denn Jesus selbst hatte das erlebt. Er selbst hat die Strafe auf sich genommen für uns. Als würde er mit diesem Text uns sagen, Leute, es fällt euch schwer, mir Jesus zu vertrauen, dann denkt an meinen Tod und an meine Auferstehung. Die waren nicht einfach so, das war nicht irgendwas, sondern die sind passiert, damit ihr ehrlich werden könnt vor euch selbst und auch vor mir. Denn was auf euch wartet nach dem Ehrlichwerden, ist Vergebung. Mit diesem Geheimnis des christlichen Glaubens hat Gott uns ermöglicht, Wendepunkte zu erleben, ohne Angst vor Strafe quasi. Dass wir ehrlich werden können über unsere Ungerechtigkeiten, dass wir das irgendwie eingestehen können, ohne Angst vor Strafen. Öffnet das nicht einiges? Darin steckt dann Veränderung und damit können wir dann auch zu Menschen werden, immer wieder zu Menschen werden und mehr werden, die Gnade nicht nur in Worte fassen, sondern auch leben. Aber eben auch nicht nur leben, sondern auch erzählen können. Ja, Liebe hinter den Wellen. Ich komme zum Schluss. Das eigentliche Anliegen von Gott war es, diese Großstadt zu erreichen, diese Stadt Ninive. den Menschen dort die Augen zu öffnen für ihre Ungerechtigkeiten. Diese Stadt zu einer schönen, zu einer friedvollen Stadt werden zu lassen, in der Menschen Zuflucht finden. Um dieses Ziel zu erreichen, für dieses Ziel gebraucht er einen Mann, der einerseits eine Beziehung zu Gott hatte, aber andererseits so sehr mit sich selbst und mit seinem Lebensstil beschäftigt war, dass er die Bedürfnisse anderer nicht nur ignorierte, sondern ihnen sogar das Unglück wünschte. Und Gott gebraucht ausgerechnet genau diesen Mann. Aber er arbeitet zuerst mal an ihm und hat Geduld mit ihm, bringt ihm Dinge bei und hilft ihm sogar, ehrlich zu werden. Behaltet das doch im Hinterkopf, wenn ihr in den nächsten Wochen hier immer wieder über dieses Buch nachdenken werdet. Gott geht es mehr um unsere Stadt, als wir denken. Gott geht es mehr um unsere Stadt, um unsere Nachbarschaften, als wir denken. Es geht mehr um unsere Freunde, mehr um auch Menschen, die wir nicht kennen, mehr als wir denken. Und auf dem Weg dahin, dieses Anliegen umzusetzen, will er uns immer wieder korrigieren und ich denke, zurückholen und beibringen, wie er ist. Oder mit den Worten von Jona gesagt, ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Amen.